Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang, heißt es in Schillers Gedicht Das Lied von der Glocke. Ob damit auch die Kontoauszüge gemeint sind, die man prüfen soll, das lässt der Dichter offen. Doch genau darum soll es in dieser Folge gehen. Inwiefern wird die Heirat vom Geld bestimmt?
Entweder Geld oder Liebe. Sicherlich ist diese Dichotomie eher selten in der Wirklichkeit anzutreffen, also dass jemand das so offen ausspricht. Aber dass in vielen Fällen das Geld schon eine Rolle auf dem Heiratsmarkt spielt, sagt uns wiederum auch die Intuition. Und wahrscheinlich würden die meisten der Aussage zustimmen, dass in der Regel Geld Geld heiratet. Und wir wollen heute schauen, inwieweit das auch von Fakten gedeckt ist.
Und wir tun das auch vor einem gewissen Hintergrund, denn wir haben in Wohlstand für alle Literatur über Frau Jenny Treibel von Theodor Fontane gesprochen. Das ist ein Roman, in dem die Titelfigur immer behauptet, dass es ihr eigentlich nur um das Herz geht, da wo sich Herz zu Herzen findet, da ist das Ideal vertreten. Wenn es aber dann doch konkret wird, wenn es ans Heiraten geht, dann geht es doch eher um das Portemonnaie des zukünftigen Gatten oder der Familienerweiterung, und plötzlich ist mit Romantik aus und dann geht es nur noch um ein Kalkül, das die neue Bourgeoisie sehr tief schon in sich verankert hat, und das erzählt Fontane auf sehr amüsante Weise.
Und wer das hören möchte, der kann uns bei Steady und Patreon unterstützen. Dort sprechen wir ausführlich über diesen Roman. Und dort könnt ihr natürlich auch alle bereits erschienenen Folgen von Wohlstand für alle Literatur und der Speak Easy bei hören. Die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung. Aber heute sind wir ja nicht bei so einem historischen Roman, bei so einem historischen Fall, sondern wir gucken heute ein bisschen in die Gegenwart.
Und da beschäftigen wir uns, wenn wir über den Heiratsmarkt sprechen, mit Ungleichheit. Denn ein Drittel der Zunahme der Ungleichheit in den USA zwischen 1967 und 2007 ist auf die assortative Partnerwahl zurückzuführen. Und assortativ meint, das ist also nicht zufällig. Ja? Also man entscheidet sich aus anderen Gründen dann für eine Partnerwahl, hat also nicht einfach eine Zufallsbegegnung, sondern es spielen schon andere Faktoren, wie wir gleich sehen werden, eine Rolle. Branko Milanovic schreibt in seinem Buch Kapitalismus global: In den OECD-Ländern war die assortative Partnerwahl für durchschnittlich 11% der Zunahme der Ungleichheit zwischen 1980 und dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts verantwortlich.
Man könnte sich natürlich auch intuitiv eine umgekehrte Entwicklung vorstellen. Also wenn die Eheschließung zuvörderst eine Umverteilung von oben nach unten wäre. Also wenn beispielsweise Reiche grundsätzlich Arme heiraten würden, würde das die gesamtgesellschaftliche Ungleichheit erheblich reduzieren. Wer zum Beispiel 9.000 Euro im Monat verdient und dann jemanden mit einem Monatseinkommen von 1.000 Euro heiratet, der hat sein Haushaltseinkommen pro Partner dann quasi selbst fast halbiert, während die ärmere Person dieses Einkommen verfünffacht hat. Ja, also da hätten wir eine extreme Reduktion der Ungleichheit zwischen diesen beiden Personen.
Und das kriegt man mit keiner Erbschaftssteuer hin, würde ich sagen.
Das kriegt man sicherlich mit keiner Erbschaftssteuer hin, aber wir werden ja auch noch sehen, in der Wirklichkeit trifft das gar nicht so häufig zu. Und wir konzentrieren uns in dieser Folge auf das Einkommen, allein deshalb, weil die Daten zu Vermögensverhältnissen unzureichend sind und außerdem ist sehr schwer zu erheben, wer noch das Haus seiner Eltern erbt, lange nachdem die Person bereits geheiratet hat. Und von daher gucken wir auf die Einkommensungleichheit, wenngleich wir wissen, die Vermögensungleichheit ist noch einmal wesentlich größer als die Einkommensungleichheit in Deutschland. Wir leben in einem Land, in dem es rund 800.000 Privatiers gibt. Also 1% der Bevölkerung lebt nur von seinen Kapitalerträgen oder könnte nur davon leben, wenn er denn wollte.
Ja, die hängen in der sozialen Hängematte. Wir sprechen außerdem nur von der Ehe zwischen Mann und Frau, da gleichgeschlechtliche Ehen noch ein relativ neues Phänomen sind und ja auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den Ländern sich durchgesetzt haben und da die Datenlage auch nicht so gut ist, wenngleich es auch da Studien gibt, ob sich da so Powerpaar-Bildungen herauskristallisieren. Aber wir wollen uns jetzt auf die Studien konzentrieren, wo sehr viel vorhanden ist. Bevor wir uns aber mit den westlichen Industriestaaten beschäftigen, wollen wir vorab mal über ein besonders dunkles Kapitel im Heiratsmarkt sprechen, nämlich da geht es um den Brautpreis. In International Security schreiben Valerie M. Hudson und Hilary Matfess Folgendes. Etwa 75% der Weltbevölkerung leben in Ländern, in denen der Austausch von Vermögenswerten bei der Heirat obligatorisch ist. Das heißt, der Brautpreis ist ein Geldbetrag oder es ist Besitz, den der Bräutigam oder dessen Familie anlässlich einer Heirat an die Eltern der Braut, meist dann an den Vater, übergeben muss.
Und es gibt auch so etwas wie eine Brautpreisinflation. Matfess und Hudson schreiben, die Erhöhung des Brautpreises ist ein häufiger, wenn auch übersehener Katalysator für gewaltsame Konflikte in patrilinearen und einigen matrilinearen Gesellschaften, in denen der Brautpreis praktiziert wird, ist der soziale Status eines Mannes direkt mit seinem Ehestand verbunden. Der Brautpreis wirkt wie eine Pauschalsteuer, die plötzlich und schnell ansteigen kann. Infolgedessen kann ein steigender Brautpreis zu schwerwiegenden Verzerrungen auf dem Heiratsmarkt führen, die junge Männer, insbesondere arme oder anderweitig ausgegrenzte, davon abhalten, zu heiraten. Dieses Phänomen ist besonders in polygamen Gesellschaften zu beobachten, in denen sich wohlhabende Männer mehr als eine Braut leisten können. So, was hat das für Folgen? Es führt zum Beispiel dazu, dass Männer auf Raubzüge setzen oder auf organisierte Gewalt, um dennoch an Geld und damit an eine Partnerin zu kommen. Und das ist wiederum eine Situation, die Rebellen oder auch Terrorgruppen auszunutzen wissen. Die locken dann beispielsweise neue Mitglieder an, indem sie versprechen, den Brautpreis zu übernehmen oder sogar gleich Bräute zur Verfügung zu stellen.
Die Autorinnen schreiben dann zum Beispiel über Boko Haram im Norden Nigerias, wo man tatsächlich zur Rekrutierung darauf gesetzt hat, dass man Geld versprach, um sich Bräute leisten zu können oder Bräute zur Verfügung gestellt hat, in Anführungszeichen. Matfess und Hudson erklären weiter, wie andere vermarktete Waren ist auch der Brautpreis einer destabilisierenden Inflation unterworfen, die den Heiratsmarkt behindert, indem sie die Heirat für viele junge Männer unerschwinglich macht. Diese Tendenz zur Behinderung des Heiratsmarkts wird durch Polygynie, ein frühes Heiratsalter für Mädchen und die hohe weibliche Sterblichkeitsrate nach der Heirat, die typischerweise mit Brautpreisen einhergeht, noch verschärft. Ja, also das klingt jetzt so sehr funktional beschrieben, ist vielleicht auch mal richtig, das so zu beschreiben. Es ist klar, es gibt dann weniger Frauen, wenn junge Mädchen gezwungen werden zu heiraten, dann sterben und ja, dann sind ja nicht plötzlich, also es können ja nicht Menschen gebacken werden, wie wir wissen. Genauso ist es also bei dieser Polygamie.
Ja, genau. Also wenn Polygamie erlaubt ist, ist es eh klar, dass dann natürlich die Frauen knapper werden, wenn sie verteilt werden, also mehrere auf einen Mann. Und wenn dann noch Faktoren dazu kommen, wie frühere Geburten, häufigere Geburten, schlechtere gynäkologische Betreuung, all diese Sachen, klar, dann führt das natürlich noch dazu zu einer höheren Sterblichkeit.
Und die Autoren bringen dann ein konkretes Beispiel von jemand, der sich da hat rekrutieren lassen. Das ist der 21-jährige Mohammed Jamal Amir Kasab. Der war bei Anschlägen in Mumbai beteiligt. Und da sagen sie, Kasab erklärte, er habe sich der Militantengruppe Lashkar-e-Taiba nur wegen des Geldes angeschlossen. Das Geld, das er durch seine Teilnahme an den Anschlägen verdiente, war nicht als Einkommen zur freien Verfügung gedacht. Kasab sagte, sein Vater habe ihn gedrängt, sich der Organisation anzuschließen, damit Kasab und seine Geschwister heiraten könnten. Kasab erzählte, sein Vater habe ihm gesagt, dass seine Teilnahme bedeuten würde, dass die Familie nicht mehr arm sein würde und dass sie in der Lage sein würde, die Kosten für den Abschluss eines Ehevertrags zu tragen.
Heißt also, der Brautpreis ist häufig ein Auslöser von Gewalt und auch von Terrorismus. Heißt also, der Heiratsmarkt ist in diesen Ländern nicht selten sehr blutbefleckt. Und ein Männerüberschuss, der führt zudem häufig zu einer misogynen Radikalisierung bei den Männern. Und das ist jetzt ein Phänomen, das wir ja nicht nur auswärts erleben quasi, also in anderen Ländern, sondern dass man zum Beispiel auch in Deutschland mittlerweile verstärkt hat. Da hat man nicht diese Form von Heiratssorg mit Brautpreis und so weiter, das gibt es nicht. Aber man hat diesen demografischen Aspekt zuletzt ja gut beobachten können. Denn es ist im Osten durchaus so, dass man dort einen Männerüberschuss hat. Ja, also Grund dafür ist die Abwanderung junger Frauen in den 90er und 2000er Jahren und das geschah vor allem in ländlichen Regionen und in der Mehrzahl der ostdeutschen Kreise kommen mehr als 110 Männer auf 100 Frauen. Und das ist eine Radikalisierung, die sich dann auch in den Wahlergebnissen zeigt. Ja, also da sieht man, dass Männer rechts wählen und zwar wählen auch viele Frauen in Ostdeutschland rechts. Ja, in Brandenburg, jetzt ist ja die Wahl wenige Tage erst her, in Brandenburg wählte knapp unter einem Viertel der Frauen die AfD. Das ist schon sehr viel, das sollte man auf keinen Fall kleinreden. Bei den Männern war es aber über ein Drittel, es waren 24-35%. Es ist also die Bereitschaft unter Männern, AfD zu wählen, ist anderthalbmal so stark vertreten wie bei den Frauen.
Wir werden später noch sehen, wie es die westlichen Männer am Heiratsmarkt inzwischen deutlich schwieriger haben. Das hängt vor allem mit der Bildungsexpansion zusammen. Das lässt sich aber auch an den von dir, Ole, genannten Zahlen für den Osten nochmal klar ablesen. Wenn es vor allem um ländliche Regionen geht, wo weniger Frauen sind, dann heißt das, Frauen verlassen für oder nach dem Bildungsaufstieg ländliche Regionen und ziehen lieber in Städte, haben dort bessere Jobaussichten und die Männer bleiben dort zurück.
Und wir können ja verschiedenste Teile der Bevölkerung uns mal anschauen. Blicken wir mal auf einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung, das sind die Superreichen. Ja. Und schon dort können wir sehen, dass Geld Geld heiratet. Und zwar nur ein paar Beispiele. Die Hollywood-Diva Elizabeth Taylor, die hat
siebenmal war sie verheiratet und die Männer hatten alle auch Geld.
Ja. Genau, die hatten alle Geld, es waren Sänger, Schauspieler, Produzenten und dann heiratete sie tatsächlich einen Bauarbeiter. Ist sie mit dem eigentlich noch zusammen, Wolfgang?
Elizabeth Taylor ist ja auch schon eine Weile tot, aber nein, so. Die haben sich dann auch nach einigen Jahren wieder getrennt. Also die achte Ehe hat sie sich wahrscheinlich gedacht, ich probiere es jetzt mal mit einem, der kein Geld hat.
Ah ja. Even Spiegel von Snapchat, Nettovermögen 2,8 Milliarden Dollar, heiratete das Supermodel Miranda Kerr mit 45 Millionen Dollar. Ja, da kann man auch nicht meckern bei dem Vermögen. Salma Hayek, die bekannte Schauspielerin mit 85 Millionen Dollar, die übrigens nicht mit Friedrich August von Hayek verwandt ist, falls sich das schon mal jemand gefragt hat.
Sehr gut.
Die heiratete den Sprössling des Kering-Konzerts François-Henri Pinault mit 25,5 Milliarden Dollar. Da kann man auch mal gut von essen gehen.
Ja, man könnte natürlich jetzt auch sagen, die Männer haben sich da erheblich verschlechtert. Ja, also die Frauen haben ja nur einen Bruchteil des Geldes. Zugleich sehen wir aber hier, das sind solche Summen, da spielt es keine Rolle mehr bei 85 Millionen Dollar. Die wird Salma Hayek auch so nicht ausgeben können. Die braucht jetzt nicht das Geld von Pinault, aber interessanterweise gibt es so eine Geldheirat dort. Da kommt aber auch nochmal was anderes hinzu. Also man müsste ja jetzt, wenn man der Pinault wäre mit 25 Milliarden, der müsste ja Bernard Arnault heiraten, um irgendwie gleich aufzukommen. Ja? Insofern gibt es hier nochmal eine andere Komponente, würde ich ganz klar sagen. Die Männer heirateten natürlich nicht in dem Sinne Geld dazu, sondern soziales Kapital und ästhetisches Kapital. Ganz klar. Also so, ich will jetzt nicht den Männern zu nahe treten, aber ich würde sagen, das ästhetische Kapital liegt bei den beiden Damen eindeutig. Und das ist nochmal ganz interessant, dass das auch eine Komponente ist, die dann da bei den Superreichen hinzukommt. Aber gehen wir mal wieder von diesen
Extremen. Die sind ja auch einfach unter sich. Also muss man auch festhalten. Ja. Also wenn man halt sehr, sehr reich ist und insbesondere, wenn man dann vielleicht sogar auch noch bekannt ist, dann bewegt man sich ja nur noch unter seinesgleichen eigentlich. Weil dann kann man ja auch eigentlich nicht mehr normal die Straße betreten. Also wir haben jetzt ja mit Chappell Roan eigentlich zum ersten Mal so einen Star, der eigentlich ganz öffentlich sagt, lasst mich in Ruhe, ich will auf die Straße gehen können, ohne dass ihr mir hier auf den Wecker geht. So. Ja. Und normalerweise läuft es ja eher anders. Die Stars akzeptieren, dass sie nicht nicht mehr unbehelligt auf die Straße gehen können und sie bewegen sich nur noch in den Clubs der Superreichen, der Wohlhabenden und so weiter. Und klar, dann heiratet man auch noch untereinander, weil man ja ansonsten gar kein normales Gefühl mehr haben kann. Also dann ist man zwar unter Superreichen, aber da wird man wenigstens von keinem so aufdringlich angesprochen, weil es sind ja alle reich und berühmt, die dort sind. Und es ist natürlich etwas sehr anderes als diese Hochzeit von oder Heirat von sehr reich und sehr arm. Die findet dann sehr selten statt.
Ja, die treffen sich in Monaco und da heiratet man dann auch gleich. Es gibt eine Studie von Gustav Goose, die hat sich mit den Heiratsrenditen beschäftigt. Also was bringt dann eigentlich so eine Heirat? Und Goose hat sich so eine kontrafaktische Frage gestellt, wie das Eheergebnis für Männer und Frauen ausfallen würde, wenn sie ein zusätzliches Schuljahr absolviert hätten. Und da sagt er, die Gesamtergebnisse deuten darauf hin, dass Männer und Frauen mittleren Alters in den USA derzeit etwa 30% ihrer Bildungsrendite durch Heirat realisieren. Das heißt also, die Bildung, die sie erlangen, verschaffte ihnen eine bessere Heirat. Angesichts dieser hohen Heiratsrenditen sagt die Humankapitaltheorie voraus, dass Männer und Frauen ihre Bildungsentscheidung teilweise auf der Grundlage der Auswirkung auf ihre zukünftigen Heiratsaussichten treffen sollten. Das heißt, Leute gehen zur Universität, um es jetzt mal platt zu sagen, nicht um Weltwissen zu erfahren, Karriere zu machen, sondern sie sagen, ja, dann habe ich auch bessere Heiratsaussichten.
Mhm. Es kennen ja wahrscheinlich fast alle den Film Pretty Woman, in dem ein Millionär eine Straßenprostituierte heiratet. Und diese Fälle sind äußerst selten und zu erleben ist eher, dass nicht, wie Schiller schrieb, nur Herz zu Herzen finden, sondern Geld findet Geld. Das spricht man auch von der Paarung untergleichen. Und wichtig als Faktoren dafür sind zum Beispiel der Bildungsaufstieg von Frauen und dass der Lohnabstand zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern in den vergangenen 2 Jahrzehnten gestiegen ist. Und Geschichten wie die folgende, die ich jetzt mal vortragen werde, aus einem Spiegelartikel, die hört man nur noch sehr selten. Ursula, die Kindergärtnerin, die vor mehr als 30 Jahren Ferdinand geheiratet hat, machte später noch Karriere in der Firma, für die auch ihr Mann arbeitet. Seit 2012 ist sie dort Mitglied im Aufsichtsrat. Ihr voller Name Ursula Piech, der Name der Firma VW. So, also das sind jetzt sehr seltene Fälle oder man denke vielleicht an Axel Springer, der heiratete seine 5. Ehefrau Frieda Springer, die damals Kindermädchen war. Und solche Geschichten sind heute eigentlich kaum noch denkbar.
Ja, interessant aber, dass es so ein paar mächtige Frauen gibt, die tatsächlich nicht einen akademischen Hintergrund haben oder selbst schon Geld mitgebracht haben. Liz Mohn vom Bertelsmann-Konzern, Zahnarzthelferin, hat sich dann als Telefonistin bei Bertelsmann beworben und hat dann einige Jahre später, 1982, Reinhard Mohn, den Chef von Bertelsmann, geheiratet. Darauf wurde Michael Hartmann von der Taz mal angesprochen. Das ist ja der Elitenforscher und der sagt, Frauen von Spitzenmanagern haben in der Regel studiert. Was früher die Krankenschwester, das Kindermädchen oder die Sekretärin war, ist heute die Lehrerin oder die Wirtschaftswissenschaftlerin. Der allgemeine Anstieg des Bildungsniveaus schlägt sich auch hier nieder. Vor allem aber gesellt sich dann auch gleich und gleich gern, wie man sehen kann, also dass man solche sogenannten Powerpaare hat, also dass man zwei super gut verdienende hat, die dann zusammen ein Match ergeben. Mhm. Und was ja ganz interessant ist, als ich so darüber nachdenke, wir sprechen ja jetzt gleich auch noch über Dating, dass auf den Dating-Plattformen, also soweit ich das zumindest weiß, wenn es was anderes gibt, bitte schreiben, es gibt noch, glaube ich, keine Dating-Plattform, wo man sein Gehalt angibt, oder? Also man gibt ja sonst alle möglichen Zahlen detailliert an, aber man gibt noch nirgends, glaube ich, ist die Möglichkeit gegeben, dass man angibt 3.500 netto oder so.
Nee, das nicht. Das ist ja auch etwas, wovor sich eigentlich die allermeisten scheuen, offen über Geld zu sprechen. Ja. Und ich sag's mal so, wenn man sagt, ich habe meine eigene Zahnarztpraxis, dann weiß man auch, der hat es ein bisschen dicker als andere. Das ist ja, ja auch schon eine Art und Weise, eigentlich das selber auszudrücken. Und klar, ich meine, de facto ist es so, dass man bei vielen Leuten, die in bestimmten gesellschaftlichen Positionen sind, sehr genau weiß, wie viel die so Pi mal Daumen da verdienen werden. Ja. Und trotzdem spricht man nie offen darüber. Und im Datingmarkt ist es natürlich auch so, Aber ich kann es auch verstehen. Es macht einen ja auch ein bisschen vulnerabel, wenn man öffentlich, und das ist ja so halb öffentlich dann, ja, es können ja sehr viele Leute aus der Umgebung einen dann sehen auf diesen Plattformen, und dass man dann nicht so ganz offen mit seinem vielen Geld umgehen mag, kann ich schon verstehen.
Oder aus dem Aktienportfolio dann hochlädt, die Kursentwicklung bei den ETFs oder sowas.
Ja, man kann sich ja einfach dabei fotografieren, wie man eine Flasche Krug köpft. Und ja, die Bescheid wissen, wissen Bescheid, und dann finden die sich schon. Ja. Aktuell gab es eine Studie zum Dating in den USA, und das sind doch verrückte Zahlen, die man dort liest. Und zwar mehr als 50% aller gegenwärtig geschlossenen Ehen beruhen darauf, dass das Kennenlernen über Dating-Apps erfolgte. Ich muss gestehen, es hat mich unglaublich überrascht, diese Zahl zu lesen, weil ich so den Eindruck habe um mich herum, alle Leute, die daten, sind eigentlich wahnsinnig frustriert davon. Es gibt ja auch ein unglaubliches Missverhältnis, also wir sprechen jetzt ja heute nur über Heteropaare, und es gibt ja ein unglaubliches Missverhältnis zwischen Männern und Frauen auf diesen Plattformen. Also kürzlich hatte ich die Zahl gelesen, dass 85% der, ich glaube, es war Bumble, auf Bumble angemeldeten Personen weiblich sei. 85%. Ja, also 5/6. Das muss man sich mal vorstellen, das ist ja natürlich eine große Katastrophe, dieses Missverhältnis. Und viele Menschen auf diesen Dating-Plattformen sind unglaublich frustriert, deshalb wundert das
also mich jetzt. Also mehr Frauen als Männer, weil bei den anderen Plattformen
sind Entschuldigung, ja eher, umgekehrt. Ich meinte auch umgekehrt. Ich
hab's also in der Regel ist ein Männerüberschuss da.
Genau.
Und, und hinzu kommt noch, dass wohl Frauen grundsätzlich weniger interagieren auf den Plattformen, was dann zu noch mehr Frustration führen soll.
Ja, gut, ist ja auch völlig klar. Auch bei Bumble ist Männerüberschuss. Ich habe es einfach nur falsch gesagt gehabt. Und das heißt dann natürlich, klar, wenn du dieses Verhältnis zueinander hast, haben die Frauen eine deutlich höhere Auswahl an potenziell interessanten Männern als umgekehrt. Was dann natürlich auch bedeutet, dass sie mit vielen da nicht kommunizieren und dass sich da dann noch mehr der Probleme zwischen den Geschlechtern eigentlich aufstauen. Aber da kommen wir später nochmal zu dieser generellen Tendenz. Und ein längerer historischer Blick von 1960 bis 2020 zeigt einen Trend zu Präferenzen für Ähnlichkeit, insbesondere in Bezug auf Einkommen, Bildung und Fähigkeiten, können wir in dieser Studie lesen. Und die Autoren versuchen dann auch mit aufwendiger Methodik die verschiedenen Präferenzen voneinander zu trennen. Zitat: In Bezug auf die Auswahl stellen wir fest, dass die Menschen am selektivsten nach Ethnie vorgehen, gefolgt von einem großen Unterschied nach Bildung und Alter. Außerdem sind die Menschen bei der Interaktion von Einkommen und Qualifikation selektiver als bei den beiden einzelnen Merkmalen. Wenn wir die Ergebnisse für 1960 und 1980 einbeziehen, wird deutlich, dass sowohl Männer als auch Frauen weniger nach Ethnie und mehr nach Einkommen und Qualifikation selektieren.
Ja, das muss man also jetzt so in den Bezug nehmen, dass man sagt, also die Ethnie spielt natürlich eine Rolle, aber danach damit verquickt sind auch Einkommensvorstellungen wieder. Hm. Also das ist, und die versuchen das so mit sehr verschiedenen Parametern auseinanderzuhalten. Was sie generell sagen können, ist, dass also die ethnische Selektion abnimmt, zugleich aber Einkommen und Qualifikation zunehmen. Und dann gibt es ja noch den Bildungsfaktor, auf den wir jetzt zu sprechen kommen. Denn sie sagen, die wichtigsten Faktoren, die durch die Partnerwahl zur Einkommensungleichheit in den Haushalten beitragen, sind Bildung und Qualifikation, mit deutlichem Abstand gefolgt von Einkommen und Alter, während die Auswahl nach Ethnie eine relativ unbedeutende Rolle spielt. Also hier geht es um die Frage, wird die Ungleichheit, von der Milanovic am Anfang schon sprach, wird die verstärkt durch die Partnerwahl dann? Und da ist natürlich die Bildung, Qualifikation, das sind wichtige Faktoren. Weiter heißt es, der kollektive Einfluss der Partnerwahl auf die Einkommensungleichheit der Haushalte ist beträchtlich und führt zu einem Anstieg des Gini-Koeffizienten um 3 Punkte. Und diese Autoren sagen auch, dass die Suchkosten durch die Dating-Apps sich gar nicht verringert haben. Denn man könnte ja sagen, man lädt sich die App runter, dann ist es doch ganz einfach. Da könnte man zum einen darauf hinweisen, dass diese Apps inzwischen immer teurer werden, wenn man dort als Premium-User auftauchen will. Ja, dann muss man immer mehr Geld ausgeben. Man kann ja auch sein Profil boostern oder wie das dann heißt, dass man auch von vielen angezeigt wird. Also das ist kostenintensiv. Und zugleich bedeutet es ja auch, wenn man ständig daten muss, um ja einen richtigen Partner zu finden, dann muss man immer wieder auch Geld investieren. Denn die Matching-Effizienz, die hat nicht zugenommen und das entspricht genau dem, was du sagst. In deinem Umkreis sind so viele frustriert. Ja, sie daten, aber die Matching-Effizienz ist eigentlich nicht da. Das heißt, selten kommt wirklich ein Match dabei heraus. Und die Autoren weisen auch nochmal darauf hin, man hat zwar sehr viel mehr Optionen, aber damit steigt die Qual der Wahl und die kognitive Leistung, die richtige Wahl zu treffen, die hat ja nicht gleichzeitig zugenommen, sondern man steht eigentlich einem Phänomen gegenüber, das einen überfordert.
Und um nochmal die Zahlen korrekt darzustellen, diese 84% sind bei Tinder tatsächlich, aber selbst bei Bumble sind es 61% Männer.
Ah ja.
Und das ist ja auch
eigentlich, ja.
Genau, das ist ja eigentlich die Seite, die mit dem Anspruch angetreten ist, dass dort das Dating revolutioniert wird und man sich anders, mehr auf Augenhöhe etc. begegnen kann. Und selbst dort sieht man aber ein enormes Missverhältnis zwischen interessierten Männern und Frauen. Und wie gesagt, wir kommen später nochmal auf dieses Thema im Detail zu sprechen, warum viele Frauen da vielleicht auch gar nicht mehr so ein hohes Interesse haben. Mhm. Erstmal ist diese Studie dann auch zu dem Befund gekommen, Frauen suchen Männer mit höherem Einkommen, aber diese Männer sollten aus der gleichen Bildungsschicht stammen. Männer hingegen wählen immer noch stärker Partnerinnen mit niedrigem Einkommens- und Bildungsniveau und erwarten von ihnen mehr häusliche Tätigkeiten, jedoch nimmt diese Tendenz in den vergangenen 2 Jahrzehnten sehr deutlich ab. Und im Gesamten gibt es eine gewisse Angleichung der Präferenzen. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Ja, das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert. Aber es gibt da einfach eine gewisse Annäherung der Interessen. Ja. Und bei der Bildung ist es schon weiter fortgeschritten. Während die Orientierung von Frauen nach Männern mit höherem Einkommen zwar abnimmt, aber immer noch vertreten ist. Und das liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass es immer noch einen gewissen Gender Pay Gap gibt.
Und das liegt natürlich auch daran, dass es gewisse Vorstellungen gibt, die internalisiert sind, dass der Mann doch der Ernährer irgendwo ist, selbst wenn beide gut verdienen. Es ist ganz interessant, dass da auch immer noch solche Vorstellungen präsent sind, was natürlich dann zu einem erheblichen Problem führt, wenn diese Männer einfach gar nicht mehr da sind da oben, also wo man noch hinguckt, aber die kann man gar nicht mehr da finden. Zudem müssen wir festhalten, 2022, so können wir es zumindest für Großbritannien sagen, hat die durchschnittliche junge Frau erstmals ein höheres Einkommen gehabt als der durchschnittliche junge Mann. Und Männer neigen wohl dazu, dass sie bei ihren Präferenzen auf Homogamie aus sind. Das heißt, sie wollen Ähnlichkeit haben. Und Branko Milanović hat in dem besagten Buch Kapitalismus Global eine interessante Anekdote. Er unterhält sich mit einem Kollegen, einem Professor von einer Elite-Universität. Und dieser erzählt von seinen Urlauben, seinem Haus, seinem Ferienhaus, seiner Frau und beschreibt sein Leben und sagt, ja, aber wenn ich eine andere Frau geheiratet hätte, wäre mein Leben in etwa genau gleich. Und Milanović ist da erst erschrocken drüber, wie man das denn sagen kann. Er sagt, ja, ich war an einer Elite-Universität. Alle wussten an dieser Elite-Universität, wenn wir hier studieren, hier finden wir unsere potenziellen Partner fürs Leben. Die kommen alle in der Regel aus gutem Hause, sind sehr gebildet. Wir lesen dieselben Romane. Wir haben ähnliche Urlaubsziele vor Augen und ähnliche Ziele generell im Leben. Und deswegen hätte man jemand anders geheiratet, wäre mein Leben auch in etwa so verlaufen. Vielleicht in einer anderen Stadt, aber auch wieder in so einer Community. Und das ist sehr interessant. Und damit zeigt sich auch schon, die Bildung ist sehr entscheidend. Die Bildungsniveau-Angleichung, ja, also dass Partner gleichrangig von der Bildung her heiraten, das spielte 1970 noch so gut wie gar keine Rolle, sagt Milanović. Dann sagt er aber, im Jahr 1970 heirateten nur 13% der jungen US-amerikanischen Männer, die sich im obersten Einkommensdezil der Männer befanden, junge Frauen, die dem entsprechenden Einkommensdezil der Frauen angehörten, also reiche Männer heiraten reiche Frauen. Bis 2017 stieg dieser Anteil auf fast 29%. Ja, also da kann man sehen, es geht mehr darum, dass man Geld heiratet, beziehungsweise es sind jetzt auch mehr Frauen da, die solche Verdienste haben. Und zur Bildungshomogamie kann man sagen, ist das auch in Westdeutschland schon 1997 geschrieben worden, dass also Partner dazu tendieren, gerade Männer dazu tendieren, doch wieder gleiche Bildungsabschlüsse oder erstmals gleiche Bildungsabschlüsse anzustreben, dann bei der Partnerwahl.
Also du hast es festgehalten eben, Wolfgang, immer seltener heiraten reiche Amerikaner, also männliche Amerikaner, Frauen aus dem untersten Einkommensdezil, aus den untersten 10%. Und auch bei Frauen hat man gar nicht unbedingt eine andere Tendenz, sondern es läuft eigentlich eher in dieselbe Richtung. Also Frauen ist das Geld heute wichtiger als früher, obwohl oder gerade weil sie selbst viel verdienen. Ja. Und offenbar keine Umverteilung durch eine Eheschließung anstreben. Und die Anzahl von Frauen, die Männer mit niedrigerem Einkommen heiraten, die hat sich tatsächlich halbiert. Das bedeutet also, Männer, die nicht viel verdienen, haben es auf dem Heiratsmarkt insgesamt schwerer.
Ja, und auch bei jenen, die noch unverheiratet sind, zeigt sich eine, sagen wir, materialistische Tendenz. Da gibt es die Studie einer amerikanischen Versicherung, die auch aktuell ist. Und da heißt es, fast ein Drittel der Generation Z ist der Meinung, dass das Gespräch über Geld bereits geführt werden sollte, bevor eine Beziehung ernst wird. Also da muss das Gespräch stattfinden. Und bei den Millennials sehen das sogar 40% so. Und jetzt kommt was mich wirklich umgehauen hat, weil ich doch so intuitiv sagen würde, ja, wir leben in einer Zeit, wo die Ästhetik eine ganz wichtige Rolle spielt, Rekorde bei den Eintritten in Fitnessstudios, die ganze Zeit bei Social Media werden Körper präsentiert, die man angeblich haben muss. Und jetzt sagt diese Studie, Geld steht im Mittelpunkt der Beziehungen vieler Paare. Über ein Drittel gibt an, dass finanzielle Kompatibilität wichtiger ist als körperliche und intellektuelle Kompatibilität. Für jüngere Paare hat Geld eine noch größere Priorität. Die Hälfte der Generation Z ist der Meinung, dass finanzielle Kompatibilität wichtiger ist als körperliche Kompatibilität. Und das heißt doch eigentlich, dass da dieser Satz von Zsa-Zsa Gabor, ein Mann mit einem dicken Portemonnaie kann gar nicht unattraktiv sein, jetzt offenbar wahrer denn je ist.
Und man kann eigentlich nur mutmaßen, woran das liegen könnte. Also was ja. Der letztliche Grund dafür ist. Klar, auf Social Media bekommt man natürlich sehr viel kostspieligen Lifestyle gezeigt von Influencern. Man hat natürlich unglaublich viele Serien über Superreiche. Das hat man natürlich schon auch früher gehabt im Reality-TV, aber es hat sich doch jetzt im Netflix-Zeitalter nochmal verstärkt, dass also dieser enorme, fast schon obszöne Reichtum einen besonderen Reiz ausübt auf junge Leute. Gleichzeitig weiß man aber auch umgekehrt, man lebt in einer Abstiegsgesellschaft, der Fahrstuhleffekt ist vorbei. Ja, es geht nicht mehr allen besser als den vorherigen Generationen, sondern es geht eher für die allermeisten bergab. Jetzt gerade, in den letzten ein, zwei Jahren, ist natürlich noch mehr Zukunftsangst da wegen der Rezession, die sich abgezeichnet hat und jetzt auch mittlerweile da ist. Und dann ist es natürlich so, man ist in diesen Dating-Apps drinne und da ist ja die Taxierung schon einprogrammiert. Man ist permanent dabei, sich mit anderen zu vergleichen, ist permanent im Wettbewerb, misst sich mit anderen, misst sich auch selbst nochmal ganz neu aus, hinterfragt sich vielleicht stärker als je zuvor. Das heißt, man hat so ein Ende eines romantischen Liebeskonzepts, wenn es so etwas außerhalb der Literatur je gab. Und generell kann man sagen, dass sich die Ehe in der Regel finanziell lohnt. Also viele Kosten des alltäglichen Lebens können ja auch einfach geteilt werden. Und auch das ist natürlich ein wichtiger Faktor, warum Menschen da sehr viel Gewicht drauf legen.
Diese Studie zu Dating-Apps, die sagt in puncto Ungleichheit, erhöhte Assortativität in Bezug auf Bildung und Qualifikation erklärt jeweils etwa ein Drittel erhöhte Assortativität in Bezug auf Einkommen und Alter erklärt jeweils etwa ein Sechstel. Und erhöhte Assortativität in Bezug auf Ethnie spielt im Wesentlichen keine Rolle bei der Zunahme der Einkommensungleichheit der Haushalte im letzten halben Jahrhundert. Das heißt, Bildung und Qualifikation sind das Entscheidende. Also das ergibt das Match, das die Ungleichheit erhöht. Jetzt fragt man sich aber, du hast jetzt schon die Taxierung genannt auf den Dating-Apps, wie erkennt man eigentlich, wer sich lohnt? Ja, das ist ja die Frage, die sich da stellt, denn wie wir schon sagten, es gibt da nicht irgendwo ein Feld, wo man sein Monatseinkommen angeben kann. Naja, man kann nach dem Beruf fragen, wie du eben schon sagtest, und dann kommt man zu einigen Schlüssen. Wenn da jemand sagt, ich habe eine Zahnarztpraxis, dann kann man sich das schon denken, wie das finanziell so ausgestattet ist. Und Sicherlich gibt es auch nicht wenige Profile, die mit Luxusprodukten wie schnellen Autos, teuren Uhren oder Handtaschen flexen. Aber es sind wahrscheinlich doch auch die feinen Unterschiede auf den Dating-Apps, die dann davon Zeugnis ablegen, wie viel Geld da jemand hat. Also an Frisuren, an der Bildgestaltung, auch gewisse Körperbilder, die dort gezeigt werden. Ich glaube, das ist schon etwas, wo man dann dran versucht abzulesen, wer dann eher zu den Reichen gehört. Auch Angaben von Hobbys, also wenn da jemand schreibt, ich gehe golfen, dann wird das auch niemand sein, der arm ist. Auch Musik ist ja etwas, was sicherlich ausschlaggebend ist. Also ich sag mal, wenn da jemand jetzt eher Ballermann-Schlager angegeben hat, dann ist das eher unwahrscheinlich, dass das jetzt ein Universitätsprofessor ist, ne? Das kann man glaube ich sagen. Und dann sind es sicherlich auch die Texte, die bei den Profilen dazu stehen und wie sie formuliert sind und ob sie Rechtschreibfehler enthalten und all das, was schon gewisse Rückschlüsse ziehen lässt. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, wenn wir über Dating-Apps reden.
Ja. Und also klar, man kann den Sportarten schon ansehen, wie viel Geld dahinter steckt. Eismatcha Latte, so spät beim Pilates, das können sich nur wenige leisten. Pilateskurse sind teuer, wie ich unlängst lernen durfte.
Wie, machst du jetzt Pilates?
Nee, ich mache nicht Pilates, aber das habe ich so mitbekommen.
Ach so, ja, okay.
Also dass Pilates soll wirklich teuer
ja,
ist.
Ja. Hast du mal so gehört, ja.
Habe ich mal so gehört. Es muss einen ja wirklich stehlen anscheinend. Also es muss sehr anspruchsvoll sein. Vielleicht sollte ich es auch mal probieren. Aber vor allem scheint es wirklich kostspielig zu sein, zu solchen Kursen zu gehen, mit diesen Geräten dann und dann natürlich auch mit Trainer und so. Und ich glaube, wenn man sowas sieht bei Instagram, da sieht man dann ja sofort, okay, das ist jetzt ein Hobby, das sich viele schon nicht leisten können, die jetzt kein halbwegs passables Einkommen haben. Und umgekehrt beim Golf zum Beispiel natürlich genauso, beziehungsweise nicht umgekehrt, sondern in derselben Richtung. Generell können wir festhalten, und das ist jetzt natürlich eine etwas düstere Prognose. Für Männer wird der Heiratsmarkt immer schwieriger, was vor allem an der wachsenden Bildungsungleichheit zwischen Männern und Frauen liegt. Seit dem Wintersemester 2021-22 studieren mehr Frauen als Männer in Deutschland. Das ist ein allgemeiner Trend in allen wohlhabenden Ländern. Und man blicke zum Beispiel mal nach Lettland, Slowenien und Portugal. Dort ist der Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit einem abgeschlossenen Studium bei Frauen 1,8-mal höher als bei den Männern. Also unglaubliches Missverhältnis, was man aber durchaus in vielen anderen Ländern ähnlich hat. Da hat man vielleicht nicht 1,8, sondern 1,5. Und das ist immer noch unglaublich viel. Ja, das ist eine unglaubliche Diskrepanz. In Deutschland und der Schweiz sind die Unterschiede zwar minimal, aber wenn wir jetzt auf ganz Europa blicken und dann auf diese Gruppe der 30- bis 34-Jährigen, dann haben fast 46% der Frauen einen Studienabschluss und bei den Männern 36%. Ja. Also 10 Prozentpunkte Differenz zwischen Männern und Frauen oder Frauen und Männern bei der Bildungsungleichheit. Und das ist natürlich immens und das zeigt dann natürlich auch, warum viele Frauen dann beispielsweise auch sagen, einerseits materiell sind sie nicht mehr auf die Männer angewiesen, weil das ja oftmals dann auch mit besseren Einkommensmöglichkeiten einhergeht, aber auch bildungstechnisch sind dann vielleicht die Männer, die um sie herum sind, nicht auf dem Niveau, das sie eigentlich gerne hätten. Weil es gibt zwar diese Tendenz bei Männern, dass sie sagen, ja, eine Frau mit weniger Qualifikation etc., das finden wir attraktiv. Umgekehrt gibt es bei Frauen eigentlich wenig. Und die sagen dann, gut, dann bin ich doch lieber Single, als mit jemandem zusammen zu sein, bei dem ich das Gefühl habe, der kann mir nicht das Wasser reichen.
Ja, es sind sehr dramatische Entwicklungen. Also wir haben ja zum einen einen wahnsinnigen positiven Effekt und der ging ja doch relativ schnell, wenn man nochmal sieht, von wo aus man gestartet ist, dass so viele Frauen an die Universitäten gekommen sind. Das war ja in den 60er Jahren keineswegs so selbstverständlich und das ist jetzt passiert und zugleich hat man aber die Gruppe von jungen Männern, bei der es zu Teil dramatisch aussieht. Also John Byrne Murdoch schreibt aktuell in der Financial Times, in den Industrieländern steigt der Anteil der jungen Männer, die weder eine Ausbildung absolvieren noch arbeiten oder eine Stelle suchen, seit Jahrzehnten kontinuierlich an. In Ländern wie den Vereinigten Königreich, Frankreich, Spanien und Kanada gibt es jetzt zum ersten Mal in der Geschichte mehr junge Männer als Frauen, die außerhalb der Wirtschaft tätig sind. Und das ist eine sehr höfliche Formulierung. Das heißt, da sind Männer, die haben oft gesundheitliche Probleme, chronische Erkrankungen, Suchtprobleme. Es gibt ja auch dieses Buch Tod aus Verzweiflung von zwei Amerikanern, die genau diesen Männerschicksalen nachgehen. Das sind Männer, die eigentlich keine Care-Arbeit, also es gibt natürlich auch unter denen Männer, die Care-Arbeit leisten, und das ist ja wirklich positiv hervorzuheben, aber es sind auch, schreibt dann Murdoch, viele Männer, die eigentlich Care-Arbeit erhalten müssen oder die bei den Eltern leben, dort Care-Arbeit bekommen. Jetzt wollen wir mit diesen dramatischen Zahlen im Prinzip enden, und mir misshakt das ja dann doch immer so ökonomisch darüber am Ende zu sprechen. Ich bin ja Romantiker, wie du weißt. Und vielleicht können wir jetzt einen ökonomischen Ausweg aufzeigen, und was müsste man alles tun? Ja, sicherlich, und da fällt uns allen was ein. Aber möglicherweise ist auch wieder die Romantik als Gegenkonzept doch hochzuhalten. Und das würde zugleich die Ungleichheit ja bekämpfen. Was sagst du dazu? Ist ein Plädoyer für die Romantik. Hören wir das jetzt von dir?
Das ist eine schöne Vorstellung. Aber wir haben das ja vorhin schon besprochen, beispielsweise nur Beispiel Ostdeutschland, wie da dieser Überschuss an Männern da ist, der seine Gründe in den 90er und Nullerjahren hat und der sich jetzt ja aber immer weiter mutmaßlich verstärkt. Also wäre ich eine junge Frau in Ostdeutschland, die nicht bereits AfD wählt, sondern die noch halbwegs normal tickt, würde ich ja auch sagen, gut, dann gucke ich mal eher, dass ich in die nächstgrößere Stadt oder gleich ganz rauskomme. So,
ja, es gab mal jetzt vor ein paar Jahren, dass es nicht mehr weiter zunahm, dass Frauen abwandern, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das jetzt wieder verstärkt, ja.
Das denke ich auch. Also man hat ja, also dieser Rechtsruck ist ja einerseits Ausdruck von Ausländerfeindlichkeit oder von Feindlichkeit gegenüber allen, die als Ausländer wahrgenommen werden. Und die werden natürlich dann diese Landstriche zu guten Teilen verlassen. Also mir schrieb auch kürzlich ein Hörer aus Brandenburg, dass er gerne an sich seiner Tätigkeit dort nachgeht, aber jetzt auch nicht mehr so richtig, also weil der auch migrantisiert ist, nicht mehr weiß, ob er da noch arbeiten möchte. Also das wird jetzt ein größeres Phänomen sein, was dann ja wiederum wahrscheinlich den Rechtsruck eher verschärfen dürfte, als ihn zu minimieren. Ja. Also da wird es ja wohl kaum zu einer Erkenntnis kommen. Und gleichzeitig speist sich dieser Rechtsruck ja auch aus einer gewissen Frauenfeindlichkeit, weshalb es dann sehr verständlich ist, dass die Frauen sagen, nee, nicht mit mir, ich gehe jetzt mal in eine Großstadt und bin da lieber Single und treibe mich mit meinen Freundinnen rum, als dass ich darauf angewiesen bin, mit diesen Männern hier noch irgendwas zu tun zu haben. Das heißt, ich befürchte natürlich eher, dass wir diese Tendenz noch radikalisierter sehen werden.
Da kommen wir mit Romantik gewiss nicht weiter. Was ich eher meinte, ist also, wo man nicht diese Fälle hat, sondern wo man einfach sagt, ist eine so materialistische Sichtweise überall wirklich vonnöten? Und ich würde auch sagen, aus meinem Umkreis kenne ich Leute, die unglaublich geizig sind, obwohl sie gut verdienen und tatsächlich das materialistisch in den Vordergrund stellen. Also damit meine ich jetzt Männer wie Frauen aus meinem Umfeld, wo ich immer sehr verwundert bin, warum sie das tun. Und diese Fokussierung ist sicherlich auch eine, die stattgefunden hat aufgrund von einer neoliberalen Erfolgsgeschichte, die seit Jahrzehnten andauert und die einen die ganze Zeit sagt, dass das Allerwichtigste ist, dass du Geld hast und dass du dich mit Leuten umgibst, die Geld haben und so weiter. Und dass das aber eigentlich nicht das ist, was jetzt soziale zwischenmenschliche Beziehungen ausmacht, sollte ja klar sein. Aber
da sind wir uns sehr einig.
Aber genau, und das ist, und deswegen mein Plädoyer für die Romantik, aber wo der Karren schon im Dreck ist, da ist natürlich jetzt nicht einfach mit Romantik herzukommen, ja.
Von daher dürfen wir da gespannt sein. Ich meine, es ist eine Tendenz, die international zu beobachten ist. Wir hatten ja vor wenigen Monaten auch denselben Befund aus Großbritannien, dass die Männer immer weiter nach rechts tendieren, auch eigentlich immer frauenfeindlicher werden, die Frauen immer liberaler oder linker werden. Das heißt, es wird nicht allein nur das ökonomische entscheidend sein, sondern auch die politischen Einstellungen und auch dadurch die daraus entspringenden Geschlechterverhältnisse. Und ich würde sehr darauf hoffen, dass es wieder mehr Romantik, mehr Aufeinanderzukommen, all das gibt. Aber allzu optimistisch bin ich da nicht. Und allzu optimistisch ist da auch wer anders, nämlich die Frau Jenny Treibel, die du vorhin schon erwähnt hast. Wir haben über diesen Roman von Theodor Fontane gesprochen, über diese Frau, die zwar die ganze Zeit ihre Sentimentalität ausstellt und die Gefühlswelt hochlobt, die aber doch in Wahrheit eigentlich sehr viel ökonomisches Kalkül hat. Und wie gesagt, wer diesen Roman kennt oder vielleicht einfach nur hören möchte, wie wir über Fontane sprechen, der ja auch ein bedeutsamer Autor ist, dann könnt ihr uns bei Steady und Patreon unterstützen. Da geht es dann wirklich darum, wie Fontane das Bürgertum vorführt, das immerzu von Idealen und romantischen Gesinnungen schwärmt, aber eigentlich nur ans Geld denkt.
Wir sprechen über den Roman in der neuen Folge von Wohlstand für alle Literatur und wir weisen noch darauf hin, dass wir wieder ein paar Termine haben. Ich bin am 16. Oktober in Koblenz gemeinsam mit dem Regisseur Felix M. Bühler und wir sprechen über dessen Dokumentarfilm Bis hierhin und wie weiter über den radikalen Klimaaktivismus. Der hat nämlich Klimaaktivisten mit der Kamera beobachtet, verfolgt. Und am 17. Oktober bin ich in Frankfurt an der Uni, um die Frage zu stellen, ob wir vielleicht noch gar nicht neoliberal genug waren.
Und im Rahmen derselben Tagung bin ich dann auch in Frankfurt, zwei Tage später, und spreche dort bei einer Podiumsdiskussion über die Militarisierung von Universität und Gesellschaft. Und da freuen wir uns natürlich, wenn viele von euch auftauchen.
Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!